Ja, liebe Geschwister, einige Zeit ist jetzt seither, als wir mit dem Buch Ruth begonnen haben. Wir hörten in dieser Eingangspredigt von Elimelech und seiner Familie, die da nach Moab zogen, dort aber nicht glücklich wurden, keinen Segen vom Herrn bekamen. Und wir sahen dann, wie da diese familieninterne Not daraus entstand. Und wir lernten, dass wenn wir Schlechtes säen, auch Schlechtes ernten werden. Das, was wir säen, das werden wir ernten. In Jesaja 59, Vers 1 bis 2 heißt es: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Der Herr möchte retten, seine Hand ist nicht zu kurz. Er hört die Seinen, die da schreien zu ihm. In Vers 2 heißt es weiter: Sondern eure Missetaten trennen euch vor eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Der Herr möchte hören, der Herr hört auch. Aber es sind unsere Sünden, die wie eine Scheidewand aufbauen zu einem wunderbaren Gott, der gerne segnen möchte. Und so ein bisschen das Bild, das wir das letzte Mal hatten, Elimelech, der Bethlehem verließ, das Weite suchte, wo er doch hätte bleiben sollen und auf den Herrn harren, auf seinen Segen. Und heute werden wir im ersten Teil der Predigt die weiteren Verse genauer anschauen, Noemis Vorgehen, ihre Aussagen und im zweiten Teil einen Exkurs in eine ähnliche Begebenheit machen, die wir in Gottes Wort finden. Aber lasst uns doch zuerst noch vor den Herrn kommen und um seinen Segen bitten. Ja, Herr, und hier sind wir und wir möchten gefüllt werden mit deinem Wort. Und so schenk Gnade, Herr, dass dein Wort gepredigt werden darf. Schenk, dass dein Wort ausgeht und verrichtet, ja, für das, was es gebraucht werden soll, für das, was es da ist, Herr. Zur Zurechtweisung, zur Ausrüstung, Herr, zur Erziehung in Gerechtigkeit, sagt uns dein Wort. Und da möchten wir dich bitten, ja, gebrauche du dein Wort an unseren Herzen am heutigen Morgen. Und hilf uns zu verstehen, ja, die Wichtigkeit der Prägung, mit was, dass wir uns prägen, Herr. Mit was anderem als mit dir sollten wir uns prägen, und doch siehst du immer wieder unsere Schwachheit. Und dann danken wir dir für die Worte aus deinem Wort, wo wir heute Morgen hören dürfen. Schenk du Gnade, auch dem mir als Verkünder, aber auch dem Hörer, auf dass wir weise werden dürfen. Amen. Amen. Ja, so schlag doch mit mir zusammen im Buch Ruth die weiteren Verse auf. Das letzte Mal hatten wir bis Vers 5 und heute lesen wir von Vers 6 bis Vers 13. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Nochmals. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet Moab. Denn sie hat im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Noemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass sie Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noemi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch. weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Das ist unser heutiger Text. Ja, die Frage ist, was geschieht mit diesen drei Witwen? Wir wollen nicht vergessen, das ist eine sehr missliche Lage, in der sie sich befinden. Wir kennen es, drei Witwen zu dieser Zeit, egal wo sie waren, die hatten es schwer. Da kam keine rosige Zukunft auf sie entgegen. Besonders darf man vielleicht auch erwähnen, in einem gottlosen Land, in Moab. Ihre Männer sind gestorben und Nachkömmlinge gab es keine. Doch eines gab es, und das dürfen wir nicht vergessen, immer wieder im Buch Ruth, in der ganzen Bibel. Gott ist souverän. Gott ist souverän und hat jedes kleine Detail im Blick. Und was geschieht also? Der Herr griff ein. Es gab wieder Nahrung in Bethlehem. Wir sehen hier das souveräne Handeln eines souveränen Gottes. Der Herr hatte sein Volk heimgesucht. Es kam zum Ende der Hungersnot, welche der Herr begonnen hat. Wir lesen in Vers 6, da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hat im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. Wer war es, der dem Volk wieder Brot gibt? Der Herr. Er hat dem Volk wieder Brot gegeben. Er war der, der das Volk züchtigte mit dieser Hungersnot. Und unser großer, souveräner, herrlicher Gott ist der, der auch wieder segnet, der auch wieder die Kammern dieses Brothauses, ja, das Brot des Lebens, füllt die Kammern dieses Brothauses wieder. Hat der Israel Buße getan? Was denkt ihr? Ist eine berechtigte Frage. Wir dürfen annehmen, dass sie umgekehrt sind. Gerade wenn wir in dem Buch zuvor lesen, Richter, immer wieder dasselbe Spiel. Später bei den Königen geht es genauso weiter. Das Volk kehrte immer wieder zu ihrem Herrn um, weil es gezüchtigt wurde von einem liebevollen Vater und Gott. Also es könnte sein, dass sie Buße getan haben. Und auch Noemi, welche sich immer noch im fernen Land Moab befindet, hört davon und entscheidet sich nach 10 Jahren Moabitismus. Ich weiß nicht, gibt es dieses Wort oder nicht, aber ich möchte es bewusst so nennen. 10 Jahre Prägung unter Moab. Sie entscheidet sich, wieder zurückzukehren zu ihrem Volk. Und da dürfen wir sie loben. Das war eine gute Entscheidung, zurück zu den Seinen zu gehen. Auch hier, die genauen Motive von Noemis Rückkehr kennen wir nicht. Die Bibel schweigt dazu. Aber es war eine gute Entscheidung. Die Frage ist, gab es im gottlosen Moab eine Witwenversorgung? Auch das ist eine berechtigte Frage, die wir hier an diese Verse stellen dürfen. War das vielleicht eine Überlegung der Noemi, umzukehren? Wir wissen, wie der Herr sein Volk versorgt. Im Alten Testament, hauptsächlich im 5. Buch Mose, lesen wir, wie treu und wie gut unser Herr ist und die Seinen, nicht nur die Seinen, treu versorgt. Und dass die Witwenversorgung etwas ist, das vom Herrn kommt, nicht von den Krankenkassen, es kommt vom Herrn. Das war seine Idee, dass niemand zu kurz komme. Also die Frage ist, gab es im gottlosen Moab eine Witwenversorgung? Vielleicht eher nicht. Sicher war und ziemlich sicher wusste das auch Noemi, dass der Herr gegenüber seinem Volk klare Anweisungen betreffend Witwenversorgung gegeben hat. Und wir dürfen gleich lesen, was das Herz unseres Gottes für Witwen ist. Was hat unser Gott für ein Herz für Menschen, die da alleine sind? Menschen, die aus sich alleine fast nicht existieren könnten. Eben, wir haben gelesen, keine Söhne sind vorhanden, keine Männer mehr da. Was wartet auf sie? Und lasst uns staunen über die Fürsorge und Weitsicht eines liebenden, gerechten Gottes. Wir werden gleich einige Zeilen lesen. Und ich möchte uns bitten, das nicht einfach als einen biblischen Fakt zu lesen. Wir kennen diese Verse, die einen ein bisschen genauer, die anderen vielleicht schon lange nicht mehr, im 5. Buch Mose einige Zeit verbracht. Aber lasst uns sehen, die Menschenliebe unseres Gottes. Ihr dürft gerne, wenn ihr möchtet, ich lese es einfach vor, 5. Mose 24, 17 bis 21. Dort heißt es: Du sollst das Recht eines Fremdlings und einer Waise nicht beugen. Und du sollst das Kleid der Witwe nicht zum Pfand nehmen. Das sind die Gedanken unseres Herrn über einen Fremdling, über einen Waisen. Und du sollst bedenken, dass du in Ägypten auch ein Knecht gewesen bist und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Dann gebiete ich dir, dass du dies tust. Denke an mich, was ich Großes an dir getan habe. Und du wirst ein Herz nach meinem Herz haben und ein soziales Empfinden für deine Mitmenschen. Vers 19 geht es weiter. Wenn du auf deinem Feld geerntet und eine Garbe auf dem Feld vergessen hast, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe gehören, damit dich der Herr, dein Gott, segnet in allem Werk deiner Hände. Der Herr segnet das. Wenn du deine Oliven abgeschlagen hast, so sollst du danach nicht die Zweige absuchen. Es soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe gehören. Wenn du deinen Weinberg gelesen hast, so sollst du danach nicht Nachlese halten. Es soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe gehören. Und du sollst bedenken, dass du selbst ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Darum gebiete ich dir, dies zu tun. Das ist mal sozial, würde ich sagen. Und das sind Gedanken von Anbeginn. Das sind Gedanken, die unser Herr Mose weitergegeben hat. Nicht, dass es heute besser geworden ist mit den Sozialsystemen, aber das wäre eigentlich eine wahre Gerechtigkeit. Niemand kam zu kurz, nicht der Waise, nicht die Witwe, nicht der Fremdling. Dürfen wir da nicht staunen über einen liebenden, vorsehenden Gott, der sich über den Schwachen erbarmt? Und wenn wir nun an das Buch Ruth denken, an was erinnert uns das? Eine Seite weiter, Kapitel 2, wir werden nur ganz kurz dorthin gehen, Verse 15 und 16. Und als sie wieder aufstand, um Ähren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Gaben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ährenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. Was, wenn man das so nennen darf, eine Regel aus dem 5. Buch Mose ist, macht Boas zu einem Prinzip. Er geht noch über das hinaus, zieht noch was raus von diesen Ähren. Wir sind noch nicht im 2. Kapitel, aber das ist eine kleine Vorschau an diesen gottesfürchtigen Boas, von dem wir später oder in den nächsten Predigen noch mehr hören dürfen. Er hat das umgesetzt. Er war ein Mann nach Gottes Herz. Ja, das also die Bedingungen, die auf Witwen in Israel warteten. Wie erwähnt, wissen wir nicht genau, was Noemis Beweggründe waren, dieser Umkehr nach Bethlehem. Was wir jedoch wissen, ist, dass sie sich nicht alleine auf den Weg machte. Ihre Schwiegertöchter hingen ihr an. So heißt es im Vers 7. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Sie machten sich also auf den Weg. Wie weit sie waren, gekommen sind oder nicht, wissen wir nicht. Aber bis hierhin alles gut. Wir haben eine gute Entscheidung von Noemi, zurückzukehren. Und noch besser ist, ihre beiden Schwiegertöchter möchten mit ihr mitgehen. Scheint alles auf den Herrn blicken zu sein. Doch, was lesen wir in den nächsten Versen? Noemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an dem Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Eine rührende Antwort der beiden Schwiegertöchtern. Sie liebten Noemi. Das war ihre geliebte Schwiegermutter. Aber sehen wir, wie Noemis Gedanken geprägt sind von einem Denken, welches seit vielen Jahren geistlich unterernährt war, geistlich negativ geprägt ist. Noemi hat sich wie innerlich von Gott entfernt. Wieso sage ich das? Schaut man Vers 13, der letzte Teil. Dort heißt es, Noemi sagt da, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Und wenn wir da auch wieder eine Seite weiterblättern, dann heißt es, Verse 20 bis 21, sie aber sprach, als sie wieder in Bethlehem waren, nennt mich nicht Noemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Also wir sehen hier eine gewisse Verbitterung. Wir sehen, wie Noemi das Ganze wie fühlt, diese Schwere, die über sie gekommen ist. Und das muss sehr schwer gewesen sein für sie, das wollen wir nicht kleinreden. Aber wir lasen auch, was sie ihren beiden Schwiegertöchtern geraten hat. Was rät sie ihnen? Hat Noemi nicht eben gerade 10 Jahre Moab erlebt und sie sagt ihnen, geht zurück, erbt Segen und Ruhe. Hat sie Segen geerbt? Nein. Hat sie Ruhe geerbt? Nein. Sie hat das nicht gefunden. Und sie sagt zu ihnen, kehrt um und findet das Gute, findet Ruhe. Wie können sie Ruhe und Gutes empfangen in einem Volk, welches einen bösen Gott namens Chemosh anbetet, bei einem Volk, das der wahre Gott nicht segnet? Bei einem Gott, bei einem Volk, dessen Gott sich erfreut über Kinderopfer. Der Herr verabscheut das. Ihr mögt euch erinnern an die Geschichte aus 2. Könige. Josaphat und Joram tun sich zusammen. Sie gehen dazu zu dem moabitischen König, belagern. Der sieht keinen Ausweg mehr. Das Letzte, was er macht, was macht er? Er opfert seinen Sohn auf der Mauer als ein Brandopfer. Und das machen die Israeliten. Sie wurden zornig. Sie konnten das nicht fassen. Das war wie zu viel für sie. So was macht man nicht. Das ist auch das Herz unseres Herrn. Also wie sollen die beiden Schwiegertöchter Segen ernten in Moab? Sollte Noemi nicht ihre Hoffnung auf ihren Gott setzen, der mächtig ist, Fremdlinge wie ihre Schwiegertöchter oder wie einst Rahab zu retten? Er hat es schon durch Rahab getan. Und Ruth, ein sehr ähnliches Bild aus dem Alten Testament. Der Herr erbarmt sich nicht nur, sondern er gebraucht diese Personen, hier jetzt Ruth, früher die Rahab, um an seinem Volk kräftig zu wirken und sich zu verherrlichen. Lass uns nochmals kurz die Fürsorge unseres Gottes betrachten und seine Gedanken gegenüber heidnischen Fremdlingen aus Gottes Wort anhören, zusammen lesen. Auch hier gilt, lasst uns das nicht einfach lesen als einen Fakt über den Gott, über unseren Gott. Lasst es uns genau sehen. Das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Jesaja 56, die Verse 3 bis 8. Was sagt unser Herr über einen Fremdling, der umkehrt? Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meinen Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, um seine Knechte zu sein, und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Betshaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Betshaus für alle Völker genannt werden. Gott, der Herr, der die Verstoßenen Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinen Gesammelten. Es hieß: Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein, ja, ihre Brand- und Schlachtopfer wird er annehmen. Sie sind willkommen im Hause Gottes unter seinen Kindern. Auch hier die Gedanken eines wunderbar liebenden Gottes, der sagt: Ich schaue auf das Herz, ich schaue nicht auf Äußerlichkeiten, sondern wer mich liebt, den möchte ich lieben, oder den werde ich lieben. Wir lesen die weiteren Verse, ab Vers 11. Aber Noemi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. In den ersten Versen verweist Noemi hier auf die Schwagerehe. 5. Mose 25 lesen wir: Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, also es wäre eigentlich das Prinzip, welches hier stattfand, die beiden Söhne Elimelechs und Noemi hatten keine Nachkommen, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel gelöscht wird. Noemi bezieht sich in diesem Versen auf diese Schwagerehe, dass das nicht möglich ist. Für sie war klar, dass das nicht stattfinden kann. Es gab da keine weiteren männlichen Nachkommen. Sie sagt, sie sei zu alt, um nochmals zu heiraten. Selbst wenn sie gleich heute noch einen Mann finden würde und sie käme Kinder geschenkt, und das geht nicht. Und nebenbei die beiden Frauen: ihr werdet ja auch schon zu alt. Ja, Noemi wusste, dass es für ihre beiden Schwiegertöchter in Juda, wie auch für sie, nicht einfach werden würde. Ja, da war diese Witwenversorgung, aber wir haben gelesen, also man lässt da was liegen, sie werden vielleicht nicht die Einzigen sein, man kann da einsammeln, ein gewisses Sozialsystem war dort, aber das ist nicht einfach, dass du zu Hause bleiben konntest und die Ähren tanzen dann irgendwann in dein Haus hinein, sondern das bedeutete auch Arbeit für diese Witwen. Ein beständiges Dranbleiben. Ja, und was wir auch gelesen haben: Noemi wollte nicht, dass sie dasselbe Schicksal wie sie erleiden werden. Und das, auch das eigentlich eine rührende Antwort oder ein schöner Gedanke. Hey, ich werde da zurückgehen. Bleibt ihr hier, heiratet nochmals moabitische Männer und werdet glücklich. Aber ich denke, das ist zu kurz gedacht. Noemi war sich sicher, dass in Bethlehem sie keiner heiraten wird. Und dass ein schweres, hartes Leben auf sie zukommen würde. Und Naomi ruht vehement, rät vehement von einem Leben dieser beiden Schwiegertöchter in Israel ab. Wenn ich aus diesen Versen, die wir eben gelesen haben, oder auch die letzten hier, ein bisschen zusammennehme, einige Worte, dann sehen wir hier, dass sie sagte, geht hin, kehrt um. Sie sagt nochmals, kehrt um. Sie sagt dann, kehrt um und geht heim. Sie sagt nochmals, geht heim. Sie sagt, nicht doch meine Töchter. Also ein absolutes No-Go, kommt da nicht mit. Ich möchte das nicht. Naomi hat ihre Hoffnung nicht auf den Herrn gesetzt. Sie meinte es wohl gut, das möchten wir ihr nicht unterstellen. Wir wollen nicht so hart mit Naomi sein in dieser Trauer. Aber was brauchen diese beiden Töchter? Brauchen sie Moloch und ihr Volk? Oder brauchen sie Israel und den einen wahren Gott? Liebe Geschwister, sehen wir, wie traurig das ist? Sehen wir, wie traurig das ist? Wenn wir nicht auf den Herrn geprägt, ausgerichtet sind, wenn wir nicht auf ihn schauen, wenn wir in einem Umfeld sind, das uns negativ färbt, es entsteht kein Segen. Und was resultiert daraus? Wir können anderen nicht weiterhelfen. Wenn wir keinen Segen empfangen, wie wollen wir uns, geschweige den anderen, helfen? Kennt ihr das? Du möchtest gerne etwas tun, etwas für den Herrn bewirken, aber du weißt, ich wandle nicht auf dem Pfaden des Herrn. Ich halte an meinem sündigen Lebensstil fest. Wie möchtest du dann anderen helfen? Ja, so fehlt der Glaube an einen wunderbaren, allmächtigen Gott. Und das sehen wir hier bei Naomi. Sie hatte wie die Hoffnung an diesen Rettergott, an diesen heiligen, einzigen Gott verloren. Ja, und das nach 10 Jahren falscher Prägung. Sehen wir, was 10 Jahre falsche Prägung, es können mehrere Jahre oder weniger Jahre sein. Sehen wir, was das auslöst in deinem und in meinem Leben. Es wäre genau dasselbe. In 1. Korinther 15, 33 und 1. Korinther, es klingt dann bei uns, der erste Brief an die Korinther, dieser Mahnbrief. Und er sagt zu ihnen, lasst euch nicht irreführen. Lasst euch nicht irreführen. Also mit anderen Worten, nehmt es für Wahres. Glaubt mir, so ist es. Das, was ich jetzt gerade sage, das ist Fakt. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das kennen wir alle. Angefangen bei unseren Kindern, mit denen, dass sie Umgang haben. Sind sie mit Kindern zusammen, die da ethisch gefühlt daherkommen, die da feinfühlig sind, die gewohnt sind, mit anderen Kindern zu spielen, die sich nicht irgendwie körperlich da grob betätigen, oder dann klappt das alles soweit gut. Aber sobald es anders ist, wir kennen das, was machen unsere Kinder? Sagen sie, oh nein, das gehört sich nicht, oder sagen sie, ah, das kann ich auch mal machen, das ist noch cool. Ich habe ja auch 2 Hände, mit denen kann ich ganz viele Sachen machen, wie ich eben gerade gesehen habe. Und so ticken wir oft. Menschenfurcht, Gruppendruck, und wir kennen das Ganze. Also, wir werden stets geprägt. Die Frage ist, mit was? Und hier an die Gemeinde in Korinther sagt, der schlechte Umgang verdirbt gute Sitten. Als kleines Beispiel. Stellt euch vor, ein Arzt arbeitet einen Tag auf einem Bauernhof. Und er kommt mit seiner Arbeitskleidung, also mit einem weißen Kittel, weiße Hosen, vielleicht noch seine weißen Birkenstockfinken oder so. Und da verbringt er diesen Tag auf dem Bauernhof. Das Ziel ist, dass er sich nicht dreckig macht. Und er gibt sich alle Mühe. Er mistet die Kühe, er geht da mit auf den Traktor, er macht und tut, da muss er noch die Äpfel ablesen beim Äpfelbaum. Und er gibt sich stets Mühe. Dann putzt er sich den Schweiß ab, alles braun hier. Und wir können uns förmlich vorstellen, er kann sich Mühe geben, aber am Feierabend ist dieses weiße Hemd oder Poloshirt mit Hosen oder Kittel, je nachdem, ist nicht mehr ganz weiß, es geht nicht. Er wurde gefärbt. Und so ist es in unserem Leben, wir werden stets gefärbt. Und Noemi wurde auch gefärbt in diesen 10 Jahren. Und das letzte Mal hörten wir von der Wichtigkeit, auf Gottes Wegen zu wandeln. Und wir sind am Ende dieser Verse von heute angekommen. Was lernen wir nun heute aus diesem Predigttext? Eine kurze Begebenheit, eine wahre Geschichte aus Gottes Wort von diesen 3 Witwen. Was können wir daraus ziehen? Und ich denke, es geht darum, dass wir die Wichtigkeit einer gesunden Prägung erkennen. Wie wichtig das für uns ist, für uns alle. Diese Verse ermahnen uns, unseren Blick stets auf unseren Herrn und Erlöser zu richten und nicht abzuirren. Sind wir manchmal müde auf unserer Pilgerschaft und möchten uns ausruhen, wie die 2 Pilger, die auf der schönen grünen Wiese ausruhten und es so richtig genossen, dann auf einmal merkten, dass etwas fehlte? Ja, wir kennen das. Es ist ein Dranbleiben, der christliche Glauben, der Weg als Christ. Aber es ist ein stetes Prüfen, wie lasse ich mich prägen, von was präge ich mich? Elimelech und Noemi wählten den Weg aus Juda von sich aus. Also sie wählten den Weg hinaus aus Juda von sich aus und schauten nicht auf ihren Gott. Und sie entfremdeten sich so in einem gottlosen, fernen Land von ihrem Gott. Und lasst uns jetzt im zweiten Teil im Gegenzug anschauen und lernen, wie das in einer anderen Begebenheit als Gottes Wort war. Und wenn ich den Namen sage, dann macht es bei euch bum 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 und ihr wisst genau, wohin das ich möchte. Aber es ist wichtig, dass wir das zusammen anschauen, weil es waren sehr ähnliche Umstände. Wir sprechen von Daniel und seinen Gefährten. Diese lebten auch unter einem gottlosen Volk. Diese wurden deportiert und lebten dort. Der Unterschied war, sie wollten das nicht und mussten. Elimelech und sein Haus, sie wollten das. Der Herr konnte aus beiden Wegen etwas Wunderbares hervorbrechen lassen. Aber dass die Unterschiede, aber an und für sich beide in einem gottlosen Land, welches sie sehr stark prägt. Und wir schlagen dazu auf das Buch Daniel und wir lesen als Einstieg die ersten 7 Verse. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, dem König von Juda, in seine Hand auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von dem Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweise. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer an andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Aber bis hierhin, also wir sehen hier die Deportierten, ca. 600 vor Christus, sie wurden nach Babylonien verschleppt. Und da waren also diese 4 Gefährten. Wieso waren sie dort? Sie sollten nun 3 Jahre in der Schrift und in der Sprache der Chaldäer erzogen werden. Was heißt das mit anderen Worten? Man wollte aus den noch jungen jüdischen Teenagern, die waren irgendwo um die 15 Jahre, wollte man erwachsene Babylonier machen. Was heißt das? Auf jüdische Gebräuche und Gebote ihres Gottes nahm man keine Rücksicht. Also man wollte ihnen wie bewusst eine Gehirnwäsche verpassen. Das war nicht einfach neutral, hey, die können da ein bisschen die Sprache erlernen und schreiben und dann können die auf dem Königshof dienen, sondern nein, man wollte die wie von ihrer Prägung, welche sie von aus Israel noch hatten, wollte man die entfernen. Und so gibt man ihnen gleich zu Beginn dieser Gehirnwäsche, sage ich mal, babylonische Namen. Man ändert ihre Identität, ihre Namen. Alle vier bekommen einen neuen Namen und sie mussten Sachen essen, welche den Juden verboten waren. Zum einen waren sie verboten, zum anderen war es da, dass sie diese Speisen ihren Göttern opferten, was für die Juden auch nicht erlaubt war. Aber ihr seht, man versucht da mit allen Mitteln sie zu prägen, ihnen was einzuimpfen. Und jetzt kommt's. Lasst uns in das Herz eines dieser jungen Männer blicken. Was finden wir im Herz eines dieser jungen Männer? Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Das ist ein Blick in Daniels Herz. Es geht hier um sein Herz. Was nahm er sich in seinem Herzen vor? Er war Teenager. Vielleicht auch junger Erwachsener. Vielleicht 18, 20. Man weiß es nicht genau. Aber ein ganz junger Mensch. Und er wird verschleppt und verliert alles. Doch er schaut auf den Herrn. Er schaut auf seinen Herrn. Er vergisst seinen Herrn nicht. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. In Sprüche 4 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz. Was gilt für uns? Wenn wir von Prägung, von außen, von wo auch immer sprechen, es gibt so viele Prägungen. Was gilt da für uns? Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ein Vers, den ich lange nicht so verstand, aber was ich verstehe, oder gelernt habe zu verstehen, ist, dass man Acht geben muss auf das, was reinkommt, auf das, was um mich ist. Das gilt nicht nur für Teenager unter uns, das gilt für uns alle. So schnell sind wir von etwas Gutem weggeprägt. Nochmals, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tue hinweg, heißt es da weiter, von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Das ist eben das, dieses von dem wir uns behüten müssen. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur rechten noch zur linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Und das setzten sie hier um. Sie waren ihrem Schöpfer treu. Wir können nur staunen über ihre Courage, die sie da hatten. Was ist mit den drei Gefährten von Daniel? Wir lesen in Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Der Kontext wird klar aus diesen Versen, dieses Bild, das da aufgestellt wurde. Wir denken, unser Herr ist größer und er wird uns so oder so herausretten. Und auch wenn es nicht so sein soll, wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Eine so klare Haltung. Daniel, seine Gefährten, dieselbe Haltung, die sie da hatten. Das heißt in Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Ein Bruder hat gebetet, Herr, schenk uns Furcht vor dir. Und das ist es, was wir brauchen. Was hatten diese vier Männer, Teenager, was hatten sie? Sie hatten diese Furcht vor ihrem Herrn, die sie höher gewichteten, als bei den Menschen irgendwelche Ehre zu suchen. Wir lasen von Daniels Herz und jetzt, das war ja am Anfang mit diesen Speisen, vor diesen 3 Jahren, also am Anfang dieser 3 Jahren Gehirnwäsche. Wie sieht ein Daniel nach diesen 3 Jahren aus? Im 6. Kapitel, Vers 11, hat er seine Augen immer noch auf seinen Herrn gerichtet. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Sein Fokus, seine Prägungsquelle war sein Herr. Im babylonischen Exil, er ließ sich nach wie vor von seinem Gott prägen. Er suchte die Nähe zu ihm und wollte sich durch ihn, durch seinen Gott prägen lassen. Psalm 73, Vers 28 sagt, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ist dir die Nähe des Herrn köstlich? Eine sehr direkte Frage. Ist dir die Nähe des Herrn köstlich? Kann auch eine sehr überführende Frage sein. Was ist der Unterschied von einem Namenschristen und einem wahren Christen? Salopp ausgedrückt, alles runtergebrochen. Die Nähe des Herrn. Fällt es uns leicht, immer die Nähe des Herrn zu suchen? Nein. Ist da ein Kampf zwischen Geist und unserem Fleisch? Ja. Aber ist es uns eine Wohltat, in der Nähe des Herrn zu ruhen? Das sollte unser Fokus sein, die Nähe des Herrn zu suchen. Und das tat dieser Daniel. Man konnte diese 4 Gefährten aus ihrem Land rauben, aber nicht von ihrem Gott. Jetzt müssen wir uns fragen, wieso war das so? Wir haben bei Noemi, Elimelech gesehen, das war irgendwie anders dort. Diese wurden wie geraubt. Was war der Unterschied von Moab zu hier in Babel? Die Antwort finden wir in einem im Vers 12, ein Vers weiter in diesem 6. Kapitel. Da heißt es, da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Das ist die Antwort. Wieso war es anders? Daniel war trotzdem und immer noch und beständiger denn je, könnte man meinen, vor seinem Gott. Wir können die Seiten noch rumschlagen, da betet er wieder für sein Volk, ein Gebet, das so von Demut geprägt ist, dieser wunderbare Daniel, auch einer dieser Zeugen, über den so viel Gutes berichtet wird. Und wieso war das so? Wegen ihm? Nein, der war doch ein Sünder wie du und ich. Es war darum, weil er auf den Herrn blickte, wie einst Mose und strahlen durfte. Das war der Unterschied. Sie ließen sich nicht von Babel, sondern von Gott prägen. Bei Noemi war es genau anders. Sie ließen sich von Moab prägen und nicht mehr von Gott. Sie vergaßen nicht, was der Herr ihrer Seele Gutes getan hat und haben ihn nicht vergessen. Ja, liebe Geschwister, egal wo wir sind, ob im gottlosen Moab, im gottlosen Babel, ob in Winterthur, in Adorf, in Gachnang, Hofstetten oder sogar in einem Kaff namens Oberwangen. Egal wo. Ob bei der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft, wirklich egal wo wir sind, Auch wir werden geprägt. Auch wir werden gefärbt. Als würde jeder mit einem Pinsel herumgehen und ich spreche mit ihm und während dem Sprechen pinselt er mich ein bisschen an. Und dann gehe ich weiter, spreche mit einem Kunden oder einem Nachbarn oder einem Mitschüler oder wer auch immer, gehe einkaufen. Jeder wartet da mit einem Pinsel und malt ein bisschen was an mich heran, könnte man meinen. Von was lasse ich mich prägen? Wir sind als Christen immer wieder herausgefordert in diesen Fragen. Doch das Schöne ist, wenn wir uns treu zum Herrn halten, ihn suchen, die Nähe als köstlich empfinden, ihm fürchten und seine Nähe, wie erwähnt, unsere Zuflucht ist, so haben wir eine Prägung, welche uns nicht von ihm weglassen wird. Dann kommt immer wieder dieser weiße Pinsel, der uns wunderbar reinigt, oder? Christus sagt, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und dass ich seine Werke vollbringe. Christus war so auf den Herrn fokussiert, er war so darauf bedacht, den Willen seines Herrn zu tun, seine Prägung anzunehmen, dass er gar nicht anders konnte. Die Jünger kommen da, das war Johannes 4, und kommen da mit Essen zu diesem Brunnen von der samaritischen Frau. Und der Herr sagt, meine wahre Speise ist wie was anderes. Die beständige Verbundenheit, die beständige Prägung, die beständige das Willentuns meines Vaters. Durch das definierte er sich. Was sagte Christus auch noch? Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Unser Herr, unser Erlöser, unser Gott sagt, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Dementsprechend musste er sich prägen lassen, färben lassen. Von wem? Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern der Wille meines Vaters, der mich gesandt hat. Das ist eine wunderbare Prägung für uns, inmitten einer gottlosen Welt. Ja, das sind viele, viele Entscheidungen. Aber dieses Arbeitsumfeld, ein übles Umfeld, wie mir berichtet wurde, das ist nicht schön. Aber solange der Herr unsere Quelle ist, unser Zufluchtsort, wir diese Nähe schätzen und lieben, das ist die wahre Prägung. Und das sollte uns ermutigen anhand des Beispiels von diesen vier Gefährten in Babylon. Absolut gottlos. Und sie wurden sogar noch aktiv geprägt, negativ geprägt, aktiv. Doch der Herr war größer. Ja, wie oft kann man Jesus alleine beten, oder? Teilweise fand man ihn gar nicht, weil er im Verborgenen sich davon schlich. Ja, er ging da ins Gebet. Er ließ sich prägen von seinem Vater, ihm seinen Willen zu tun. Ja, das war seine Speise. Was sprach er in Gethsemane? Vater, nicht mein, sondern dein Wille. Er wollte nicht den Willen dieser Welt vollbringen, eine Königsherrschaft aufbauen, die Römer vernichten, was auch immer. Nein, er wollte den Willen seines Vaters tun. Christus war geprägt von seinem Vater. Bist du es auch? Sind wir geprägt von unserem Vater, von seinem Willen, aus seinem Wort? Ich möchte schließen mit einer Begebenheit, die ich erlebte, wo es einfach darum geht, dass eine negative Prägung dich zum Schlechten verändern kann. Und wohlverstanden, es ist an uns allen zu prüfen, was prägt mich. Das kann so vieles sein. Das können Bücher sein, das können Medien sein, das können Freunde sein, das kann die Gemeinde sein, in welche Gemeinde oder Doktrinen, was auch immer, Predigten, die du dir anhörst. Darf jeder für sich selber im Gebet sich Gedanken machen und sich auch zu prüfen, ja, präge ich mich in der Stille und Abhängigkeit von meinem Herrn, von ihm. Aber dieses Beispiel zeigte mir auf, dass es sehr entscheidend ist, welche Wege wir einschlagen. Ich hatte einen guten Bekannten, der war sehr interessiert an reformierter Theologie und der brannte, der wollte alles wissen, alles war neu und er war sehr angetan, auch von Gottes Wort, und sah die Fülle darin. War in einer liberalen Gemeinde für lange Zeit. Er ging da raus und dann ging er in einige Zeit in eine andere Gemeinde. Die war nicht ganz so offen für alles, aber bereits auch schon im liberalen Segment. Und er ging dorthin, Monat für Monat. Wir waren in einem engen Kontakt in dieser Zeit und ich habe ihn ermahnt, habe gesagt, hey Bruder, schau, das wird dich verändern. Und am Anfang sah er alles ein. Ja, aber ich möchte jetzt nicht da zu schnell wieder raus und so, vielleicht kann ich auch etwas Gutes bewirken. Wir kennen das immer wieder. Vielleicht möchte mich der Herr hier gebrauchen. Ich habe ihm gesagt, pass auf, du bist umgeben von dich färbenden Menschen in dieser Gemeinde. Monate vergingen, es wurden aus Monaten Jahren. Was passierte? Wir sprachen wieder, wie sonst auch, über den Glauben, über die Gemeinden. Und er sagte, weißt du, ich würde wohl schon merken, wenn da ja was nicht stimmen würde. Und ich musste ihm sagen, du bist schon so lange darin, du kannst gar nicht mehr entscheiden oder sehen, dass du gar nicht mehr entscheiden kannst. Also mit anderen Worten, er war schon so eingenommen, gefärbt von seinem Umfeld. Und das ist das große Problem heute, das wir haben. Dass wir wie Leute haben, die in eine Gemeinde gehen und sie werden so gefärbt, es wird so normal. Und da kann jemand vor dir stehen und wirklich in eine bibeluntreue Gemeinde gehen und sagen, also wir sind eine bibeltreue Gemeinde, wie ihr auch. Du siehst das dann gar nicht mehr. Und das geschah mit diesem lieben Bruder. Der nächste Schritt war, wir hatten es immer gut und wenn wir uns sehen, ah, es ist immer so schön mit euch, von Familie zu Familie, das blieb bis heute. Was kam als nächster Schritt wohl, was denkt ihr? Wir können kaum mehr mit ihnen uns treffen. Es findet sich oft kein Datum dafür. Und wenn, dann wird es verschoben und so. Es ist, als würden Scheinwerfer beständig auf sie scheinen und für sie ist das irgendwie wie unangenehm. Obwohl sie uns lieben und mögen und alles, es ist diese geistliche Prägung, das entzweit. Und das wünsche ich nicht für mich, für uns alle, für niemanden von uns. Und darum lasst uns ermutigen. Wir sahen Moab, aber wir dürfen in Gottes Wort auch Babel sehen. Diese Kontraste. Und ja, prüft euch. Wir sollten uns alle prüfen. Was gerät an uns heran? Ich möchte dich bitten, verlass die Versammlung nicht, komme treu und lass dich formen und prägen und färben durch die Verkündigung und Anbetung Gottes und durch Geschwister, welche sich gegenseitig dienen können. Das ist Gemeinde, dass wir in dieser Welt, wir gehen raus, nicht aus diesem Raum, wie gesagt, das ist nicht die Gemeinde, aber wir verlassen die Zusammenkunft und gehen raus in eine dunkle Welt. Und darum ist es so schön, dass wir immer wieder zusammenkommen dürfen, dass wir eben diese gegenseitige Prägung auch untereinander aus Gottes Wort haben dürfen. Ja. Das zu diesem heutigen Text. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir einander gut prägen, aber dass wir auch achten dürfen auf das, was uns prägt, nach dem Vorbild der drei Gefährten. Ich bete noch und danach haben wir noch eine kurze Zeit der Stille. O Herr, und ja, so schenk doch, dass wir in einer viel und schnelllebigen Zeit einfach auch geprägt werden dürfen von dir. Herr, es ist uns eine Last, all diese Medien, all diese Optionen, die wir haben, all dieser Wohlstand. Und du siehst das alles. Und Herr, diesen Gefährten wurde auch Wohlstand geboten, vom Wein des Königs und von der königlichen Tafel und fettes Fleisch sollten sie essen. Aber Herr, sie widerstanden. Und so lass auch uns widerstehen, wenn uns diese vermeintlichen Schätze dieser Welt dargereicht werden. Ich bitte dich für unsere Teenager, dass sie in einer schnelllebigen und verrückten Zeit immer wieder, Herr, zur Ruhe kommen dürfen in dir. Du siehst, wie schwierig es ist für sie, wie alles so glänzt um sie herum. Schenk ihnen Gottesfurcht. Und dasselbe bitte ich für die Erwachsenen, für uns als Geschwister. Herr, das, was wir brauchen, ist eine Furcht vor dir, auf das wir gerade Bahnen haben, auf das wir die guten Wege nicht verlassen. Und so komm und hilf uns dabei, Herr, wir bitten dich. Schenk, dass wir Menschenfurcht ablegen dürfen und schenk, dass wir uns gesund prägen und dass wir durchhalten auf dieser Reise bis zum Schluss und den Siegeskranz empfangen dürfen, wegen deiner Fürsorge, deiner Treue, deinem Segen, Herr. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen.